Ja, ich habe heute früh gehört, heute ist nicht nur zweiter Advent, sondern auch Weltantikorruptionstag. Ja, aber da fällt mir nichts so ein. Außer, dass wir einen starken Gott brauchen angesichts von Korruption überall in der Welt. Natürlich, klar. Starker Gott oder Gott hält, man kann es auf die eine oder andere Weise übersetzen. Die Bibel ist ja im Original nicht in Deutsch, sondern in Hebräisch. Und da ist es nicht so ganz eindeutig. Starker Gott. Und den ganzen Vers, Jesaja 9, Vers 5, im Original ist 2700 Jahre alt, den lesen wir jetzt auch gerade. Nein, den lesen wir nicht. Jetzt ist er da. Jesaja hält fest, 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jedes Jahr, man kann wirklich die Uhr nachstellen, jedes Jahr, so in der Zeit vor Weihnachten, wird Wirbel gemacht um Jesus. Nicht nur in den Kirchen, in den Gemeinden, das natürlich das ganze Jahr, aber im Blätterwald, nehmen wir einen Spiegel oder einen Fokus, garantiert irgendwas kommt über Jesus. Die Frage war dann immer, wer war er? Warum hat er so viele Menschen fasziniert? Wie konnte er das erreichen, dass jetzt so ein Drittel der Weltbevölkerung sich Christen nennt, also nach ihm benennt? Wie konnte das sein? Und fest steht dann immer regelmäßig, er war ganz bestimmt ein ganz, ganz großer, eine leuchtende Gestalt. In einer Reihe mit Bismarck und was weiß ich, was noch so anders für großartige Leute gibt. Aber mehr auch nicht. Gottes Sohn? Niemals. Also, das ist undenkbar. Die meisten sagen, ach, das haben sich doch die Päpste irgendwann ausgedacht, um ihn so ein bisschen zu befördern, weil das nicht so reicht als Prophet oder Religionsgründer. Man braucht halt einen Sohn Gottes. Haben sich die Päpste dann irgendwo zwischen 300 und 800 ausgedacht, dass Jesus Gottes Sohn sein muss. Weit gefehlt. Stimmt aber nicht. Der Erste, der es offen aussprach, war ausgerechnet Thomas, der Zweifler, und zwar schon bei der Auferstehung. Man nimmt an, es war im Jahr 30 nach unserer Zeitrechnung, als Jesus gestorben ist, als er gekreuzigt wurde, begraben wurde und auferstanden. Und er erscheint ja zuerst den Frauen am Grab und dann den Jüngern, wo sie versammelt waren in Jerusalem. Und einer war nicht dabei gewesen, der Thomas. Und er sagt, also ich sehe, sagt er, ne? Ihr könnt mir ja viel erzählen. Und eines Tages ist er dabei und Jesus erscheint ihm. Und anstatt mit ihm groß zu diskutieren, geht er auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Da liegt der Anfang, nicht hunderte Jahre später. Also in dem Fall müssen wir die Päpste in Schutz nehmen. Als der Auferstandene ihm erscheint, sagt er, mein Gott, mein Herr. Und wenn man Jesaja 9, Vers 5, wenn man diesen Vers so liest, dann merkt man, dass es ja auch gar nicht anders sein kann. Der Messias ist mehr als ein außergewöhnlicher Mensch. Er ist der starke Gott, so heißt es schon bei Jesaja, 2700 Jahre. Das ist der zweite des vierfachen Namens Jesu. Starker Gott, ganz von Anfang an. Vielleicht denken wir aber, naja gut, das ist mal so wieder irgendwie nicht so meine Welt. Ich habe so viele Probleme in meinem Leben und eigentlich kann ich nicht sehen, wie mir das jetzt so irgendwie helfen könnte. Ich kann da nichts mit anfangen. Ich stecke so in der Klemme momentan, sehe kaum einen Ausweg. Und da soll ich für solche Gedanken, für Religion noch Zeit haben? Aber so ging es doch den Leuten damals, auch vor 2000 Jahren. Der Prophet Jesaja beschreibt es als das Volk das im Dunkel lebt. Sie hatten nur Überleben auf dem Programm. Nebenbei bemerkt, in 63 Tagen beginnt unsere Aktion Überleben, nicht vergessen. So, das war auch schon der Werbeblock. Sie hatten nur Überleben auf dem Programm, irgendwie durchkommen durch die Dunkelheit. Wenn das nicht auch eine ziemlich gute Beschreibung unserer Zeit ist. Aber dann heißt es weiter, dieses Volk, das Volk, das im Dunkeln wandert, sieht ein helles Licht. Und das hat sich buchstäblich erfüllt in der Weihnachtsnacht, wo das Licht die Nacht erhellt. Man hat empfunden, dieser Sohn ist die Antwort auf die Dunkelheiten des Lebens, ist die Antwort auf die Dunkelheit, in der dieses Volk lebt. Es ändert die Gesamtsituation. Er ändert die Gesamtsituation. Alle seine Namen weisen darauf hin. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Wenn das nicht in unsere Zeit hineingesprochen ist und auch in unser Leben hineingesprochen ist. Wie war denn deine Woche so? Wie war dein Leben bisher? Und wie wird nächste Woche wohl sein und der Rest deines Lebens? Und darüber hinaus, wie wird es danach aussehen? Trifft auf dich die Beschreibung zu, das Volk, das im Finstern lebt? Viele würden sagen, ach, kompliziert gibt es ganz gut wieder. Dann spreche ich hiermit über deine Situation den Namen Jesu aus. Jesus ist der starke Gott. Und wir müssen verstehen lernen, was das heißt, was ein Gott überhaupt ist. Du hast das Stichwort Postmoderne genannt. Ein Kennzeichen der Postmoderne ist wohl auch, dass der Mensch der Postmoderne überhaupt gar nicht weiß, was ein Gott eigentlich ist. Das hat er vergessen. Was ist ein Gott? Ein Gott ist das einzige Wesen im Universum, dem ich mich vorbehaltlos anvertrauen kann, dem ich mich in die Arme schmeißen kann, bei dem ich mich fallen lassen kann, dem ich mich unterstellen kann und ihm folgen kann, ohne große Bedenken zu haben. Das einzige Wesen, bitte nicht Menschen folgen, auch nicht dir selber folgen. Du bist ein schlechter Kompass. Wohl dem, der in unserer heutigen Zeit einen starken Gott hat. Aber wieso ist Jesus unser starker Gott? Das muss man begründen. Warum ist er das? Weil erstens er weiß, wo wir stecken. Er weiß das. Ich weiß es nicht. Ich gucke in eure Gesichter, weiß nicht, wo ihr steckt. Also bei einigen vielleicht ein bisschen so, aber so im Ganzen nicht. Keine Ahnung. Er kennt die Wege, die wir gegangen sind. Er weiß, wo wir abgebogen sind. In der Meinung, das ist ein Abkürzer. Und wir haben festgestellt, wir haben uns hoffnungslos verfranst. Es ist gefährlich, jetzt in dieser Zeit im Winter im Odenwald irgendwo einen Abkürzer zu nehmen. Und das könnte ja ein Bild für unser Leben sein. Nicht? Du nickst. Es ist so. Er weiß, in welchen Sackgassen wir gesteckt haben und vielleicht jetzt gerade stecken. Wir denken, wir kennen uns. Er kennt uns noch viel besser. Da war zum Beispiel die Frau, die sich hoffnungslos verfahren hatte in ihrem Leben. Sie steckte in der Sackgasse. Jesus traf sie eines Tages auf der Durchreise in einem Ort an einen Brunnen. Die Situation war mehr als seltsam und skurril. Sie, eine Frau, er, ein Mann. Da war ein Gespräch eigentlich nicht möglich. Vor allen Dingen, weil er auch ein Rabbiner war, ein Lehrer. Das ging nicht. Er, ein Jude, sie eine Samaritanerin, auch unmöglich. Aber nun gut, sie unterhalten sich und reden über das Naheliegendste. Sie sind am Brunnen, sie unterhalten sich über Wasser. Jesus erzählt ihr von einem Wunderwasser, das ewiges Leben gibt, lebendiges Wasser. Und sie wird hellhörig und sie sagt, gib mir das. Gib mir das. Und was passiert dann? Er sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Jesus kann sie nichts vormachen, so sehr sie es auch versucht. Aber er weiß, wo sie steckt. Er kennt ihren Lebensstil. Er kennt ihre Einstellung zum Leben, was sie mit wem wann gemacht hat und weiß, wie verfahren das im Grunde genommen ist. Komm da mal raus aus dieser Vorgeschichte. Unmöglich. Er kennt ihre Vergangenheit und er weiß, was gerade los ist. Und das ist der unheimliche Teil der Botschaft. Dasselbe weiß Jesus auch über dich und auch über mich. Er weiß, wo wir stecken. Er kennt die Wege, die du schon abgefahren bist. Er kennt die vielen verzweifelten Kursänderungen, die du schon vorgenommen hast in deinem Leben. Er kennt die Sackgassen, in die du schon eingebogen bist. Verfahren, aber nicht zu verfahren, weil er ist ja ein starker Gott. Er ist ein starker Gott. Und das zeigt sich gerade auch mitten in der Verfahrenheit deines Lebens. Er weiß ganz genau, in welcher Situation wir stecken. Er braucht keine Suchaktionen, keine Satelliten, weil er ein mächtiger Gott ist. Eine Frage habe ich allerdings. Weißt du eigentlich, wo du steckst? Hast du einmal darüber nachgedacht? Weil das ist ja eigentlich viel eher die Frage. Weißt du, wo du steckst? Es ist wie bei der Geschichte mit Adam und Eva. Seltsam. Da ist der Sündenfall passiert. Gott kommt in den Garten rein. Und was macht er? Was macht er? Wisst ihr das noch? Was? Adam, wo bist du? Seltsam, oder? Habt ihr schon mal nachgedacht? Eigentlich komisch. Wieso weiß er das nicht? Adam, wo bist du? Das hat mich immer gewundert. Wieso wusste Gott nicht, dass sowieso auch wenn jetzt Adam sagt, hier, nicht? Hätte er doch eigentlich, er ist doch Gott. Natürlich wusste er es sowieso, wo Adam steckte. Aber Adam musste sich klar machen, wo er eigentlich steckte. Das ist der Punkt. Er steckte nämlich in einer Sackgasse. Und jetzt ist die Frage, wo stecken wir eigentlich? Wo steckst du? Wo steck ich? Falls in einer Sackgasse, dann will ich dir sagen, es gibt einen starken Gott. Der weiß es schon. Jesus ist unser starker Gott. Er ist auch unser starker Gott, weil er weiß, in welcher Verfassung wir sind. Jesus erzählt eine Geschichte an zentraler Stelle im Lukas-Evangelium, gerade so mittendrin in Kapitel 15. Also eine Geschichte, die auch für ihn zentrale Bedeutung hatte, das weiterzugeben an seine Jünger. Und zwar die Geschichte von dem Sohn, der sich schon mal sein Erbteil auszahlen lässt von dem Vater, noch zu Lebzeiten des Vaters, und von zu Hause abhaut. Er hat da so irgendwo andere Vorstellungen von seinem Leben und er denkt, Papa ist eigentlich überflüssig, den brauche ich für meine Lebensgestaltung nicht. Und er macht sich auf den Weg. Er verjubelt alles in atemberaubend kurzer Zeit und am Ende ist er wirklich total am Ende. Verfahren. Er wird am Ende, wir würden heute sagen, Betriebshelfer in einem Schweinemastbetrieb, aber ohne Gehalt, nur mit Logis, aber ohne Kost. Also ganz, ganz schlimm. Ganz verfahren. Er ist so ausgehungert, dass er den Schweinen beim Fressen zusieht und denkt, oh, das ist aber lecker hier. Also da muss man wirklich auf das Schwein gekommen sein. Er ist so ausgehungert. Und dann fängt er an, zum ersten Mal nachzudenken über seine Situation, wo er so steckt und wo er noch hin könnte. Und er sagt sich, wenn ich wieder zu Vater ziehe, vielleicht kann ich dann bei ihm Betriebshelfer werden. Ich brauche auch mich gar nicht mit Schweinen abzugeben bei ihm. Und zumindest kann ich was zu essen kriegen, wenn ich gute Arbeit leiste. Da geht es mir immer noch besser als jetzt hier. Und er macht sich auf den Weg. Und der Vater, der hat ihn schon von Weitem gesehen. Und er rennt los, der Vater wohlgemerkt rennt los. Und er kriegt ihn zu fassen und statt ihm links und rechts was um die Ohren zu geben, nimmt er ihn in den Arm und, heißt ihn willkommen. Eine atemberaubende Geschichte. Der Sohn stammelt noch was von Entschuldigung und dumm gelaufen und hab gesündigt vor Gott und von mir, aber vor dir. Aber das will der Vater alles gar nicht wissen. Er gibt schon nach hinten die Anweisung zu den anderen, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was für eine Erscheinung muss das gewesen sein, als der Sohn so um die Ecke gehumpelt gekommen ist. Abgerissen, ja, löcherige Klamotten und haben schon lange keine Waschmaschine mehr gesehen, also wirklich verdreckt und abgemagert und voller Ungeziefer. Stinkend, und trotzdem, der Vater nahm ihn ohne Desinfektion herzlich an. Was für eine Erscheinung geben wir ab? Ein starker Gott weiß das. Er weiß, wo wir stecken. Er weiß auch, wie wir innerlich aussehen. Herr Paulus hat ja in seinem Römerbrief folgenden Satz geschrieben: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Was heißt dieser Satz, gesündigt? Gesündigt heißt, sie haben sich ihr Erbteil auszahlen lassen und sind weg vom Vater und haben alles verjubelt. Das bedeutet das. Alles, sie haben gesündigt und die haben die ganze Herrlichkeit verloren. Da ist nichts mehr von übrig. Vor einem starken Gott sieht keiner von uns sonderlich gut aus. Voreinander können wir vielleicht noch, weil wir ja alle von der gleichen Sorte sind, vielleicht was vormachen, aber nicht vor einem starken Gott. Und Jesus liebt uns doch. Doch liebt er uns. Auch wenn wir in solch einer Verfassung sind. Jemand hat mal gesagt, Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber er liebt uns dermaßen, dass er uns nicht so lassen kann. Was für ein starker Gott. Jesus ist unser starker Gott, weil er weiß, wo wir stecken und er weiß, in welcher Verfassung wir sind und er weiß auch, wann es soweit ist, einzugreifen. Was ist seltsam an der Geschichte vom verlorenen Sohn? Ich habe ja schon gesagt, was ist seltsam an der Geschichte von Adam und Eva, dass Gott nicht wusste oder gefragt hat, Adam, wo steckst du? In der Geschichte vom verlorenen Sohn gibt es auch was Seltsames. Habe ich auch immer gedacht, wieso eigentlich der Vater zu Hause gewartet hat. Wieso hat er nicht eine Suchaktion gemacht? Ne? Nach dem Krieg waren ja viele verschollen, so vertrieben, Familien auseinandergerissen, Papa in der Kriegsgefangenschaft, Mutter mit einem Kind in einem Ort und irgendwo in einem anderen Ort in Süddeutschland ein Kind in einem Heim. Und nach dem Krieg, da war eine ganz große Aktion, alle diese zerstreuten Familien wieder zusammenzukriegen. Hätte doch der Vater auch machen können. Wäre für ihn ja auch gar kein Problem gewesen, so reich wie er war. Hat er aber nicht gemacht. Warum? Weil er weiß, dass alle diese Versuche zu nichts führen würden. Wie sagt der Vater? Siehe, mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Es hätte nichts gebracht, den toten Sohn herbeizuschaffen. Er wäre bei der allerersten Gelegenheit wieder abgehauen. Er war noch nicht so weit, dass er für immer beim Vater bleibt. Er musste noch warten. Er musste so lange warten, bis der Sohn sich ganz auf die Barmherzigkeit des Vaters verließ und sich auf den Weg machte. Jesus ist ein starker Gott, aber das bedeutet nicht, dass er überall und bei jeder Gelegenheit seine Muskeln spielen lässt. Das hat er nicht nötig. Und es bringt auch nichts. Und das macht er nicht. Die Evangelien berichten, dass er bei bestimmten Gelegenheiten ganz viel erreicht hat. Viele Menschen geheilt hat. In Massen sind Menschen gekommen. Er hat Tote erweckt. Aber die Evangelien berichten auch, wie bei bestimmten Situationen gar nichts passiert ist. etwa in seiner eigenen Heimatstadt, in Nazareth, oder auch wenn er mit den Pharisäern zusammengekommen ist, überall dort, wo die Menschen noch nicht so weit waren, wo sie nicht geglaubt haben. In Nazareth glaubten sie nicht und er konnte nicht viele Wunder tun. So heißt es. Der Vater musste so lange warten, bis der Sohn sich ganz auf die Barmherzigkeit des Vaters verließ und sich auf den Weg machte. Draußen, ich habe dazu eine Geschichte gefunden, eine kleine Geschichte, die geht so. Draußen kämpfte einer mit den Wellen und rief laut um Hilfe. Warum springst du denn nicht endlich rein, schrien die Badegäste verzweifelt den Rettungsschwimmer an. Der Helfer aber sagte gar nichts und tat auch nichts. Er blickte nur unverwandt auf den Ertrinkenden. Erst als der zu kämpfen aufgab und unterzugehen drohte, sprang er ins Wasser und hatte den Arm bald ans Ufer gebracht. Zur Erklärung sagte er dann, solange sich einer noch selbst retten will, kann ich nichts machen. Er muss erst ganz am Ende sein, dann kann ich ihm helfen. Das gilt nicht nur für den Rettungsschwimmer, sondern auch in Bezug auf unser Verhältnis zu Gott. Und da gibt es viele, viele Geschichten. Nicht nur für solche, die noch auf der Suche sind, auch immer wieder für die, die ihn längst gefunden haben. Das Leben treibt uns immer wieder in Situationen, wo wir in eine totale Abhängigkeit von Gott hineinkommen sollen und müssen. Im Glauben machen wir uns in jeder Situation immer wieder abhängig von dem starken Gott. Er bleibt sich treu. Wenn wir noch meinen, uns selber verbessern zu können, dann wird er nichts tun. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 steht, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Was heißt Glauben? Alle eigenen Rettungsversuche auf die Seite zu lassen, sich komplett fallen zu lassen. Komplett verlassen auf die Hilfe und auf die Kraft eines starken Gottes. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Ich komme zum Schluss. Diesen Satz habt ihr schon gesehen, und zwar letzten Gottesdienst. Und ich möchte damit auch wieder schließen. Nur der Name Jesu kann den Menschen Rettung bringen, nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Der steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Total einig. Da gibt es nichts zu deuten. Es gibt nur einen Namen. Den vierfachen Namen, um den geht es ja, den Namen Jesu. Wichtig ist, ob unser Retter kommt, das hängt wie sonst auch im Leben ganz davon ab, ob wir zu ihm um Hilfe rufen. Seinen Namen kennen, ihn rufen. Oder aber versuchen, mit eigenen Kräften weiter zu wursteln. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Ich habe da so ein Bild drunter gesetzt, um nochmal so ein bisschen deutlich zu machen. Mir geht es nicht darum, so ein Formular auszufüllen und den ordnungsgemäß rüberzubringen, sondern es ist der verdammte Ruf um Hilfe, der kommen muss. Hilf mir. Jedem, der zu Jesus um Hilfe ruft, bekommt sie auch, egal mit welchen Worten. Wie ist es mit uns? Habt ihr schon einmal um Hilfe gerufen zu Jesus? Jesus ist unser starker Gott. Er kann ausfindig machen und retten, die am Ertrinken sind. Wo steckst du? Etwa in der Tinte? Ruf ihn an. Er wird kommen. Er wird helfen. Amen.